Matthäus 18. Matthäus 18, Vers 1 immer jetzt. Zu jener Stunde, da traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei. Ist so lustig, ist so menschlich, es sind so wir. Die Jünger stehen da und ich meine, man könnte es jetzt verstehen, dass die Jünger fragen, wer ist denn der Größte im Himmel? Ne? Aber wir werden gleich sehen, dass Jesus wusste, dass sie sich damit meinen mit der Frage. Ne? So, wer von uns ist wichtiger? Und ich kann die wirklich sehen, wie die sich da verstreiten, ne, und debattieren und Gründe sagen, warum bin ich der Größte? Ne? So, Jesus braucht mich mehr, ich habe mehr gesehen. Ne? Petrus, ich hatte die Erkenntnis, dass Jesus der Herr ist und das kam vom Vater. Und ne, und Jesus bringt seinen Jüngern heute was ganz, ganz Wichtiges bei. Nämlich, wir werden sehen, in Kapitel 18 sind drei Sachen, die er seinen Jüngern beibringt über Gemeinde, über Leib, über Gemeinschaft. So, was sind die drei wichtigen Sachen, die Liebe untereinander ausmachen? Und heute geht es um Demut. So, Demut untereinander und zueinander. So, ne? Nächste Woche geht es dann um Ehrlichkeit untereinander. So, und Offenheit. Und übernächste Woche dann um Vergebungsbereitschaft. Und ich habe mal geguckt, bei 1. Korinther 13, eigentlich gehen alle Sachen, die Liebe ausmachen, eigentlich nur, kann man die in die drei Sparten reinbeziehen. Demut, die Liebe bläht sich nicht auf, die Liebe ist sanftmütig und so weiter und gütig und so weiter, ne? Also kümmert sich um andere und so weiter, stellt sich zurück. Ne? Ehrlichkeit, die Liebe freut sich an der Wahrheit, ne? So, und Vergebung, ne? Liebe deckt die Sünden zu, sie vergibt. Ne? So, wer ist denn der Größte, ja, der Wichtigste von uns? Wer ist denn der, den du am meisten brauchen willst, der Papst? Ne? Wer ist denn hier der Mittler zwischen dir und den Jüngern? So, ja. Und Jesus sagt nichts. Ja. Und ich weiß, wie Gott mit mir umgeht. Ne? Und ich komme auch oft so mit so einer Erhabenheit, obwohl ich denke, dass es eigentlich Grund gibt, dafür zu fragen. Ne? So, weil ich noch nicht so tief sehen kann. So, weil ich Gott noch nicht so gut kennengelernt habe in dem Bereich, er mich noch nicht gelehrt hat. Ne? Und Gott guckt mich auch nie böse an oder knallt mir gleich eine, ne, wenn ich eine dumme Frage stelle. So, sondern so, ich bin mir sicher, Jesus hat hier verständnisvoll geguckt. Ne? Und so wie es ein guter Lehrer macht, so bringt das ihnen in Ruhe auch bei. Ne? Ich meine, die Jünger stehen jetzt da und erwarten eine Antwort. Wer ist denn der Größte? Ne? Obwohl Petrus ja die Antwort schon hatte. Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Ne? Jesus. Er ist der Größte im Reich der Himmel. So, ne? Aber Jesus guckt sie an und sagt nichts, sondern holt das Kind her. Ne? Und das Kind hier im Griechischen ist ein Kleinkind. Ne? Und das ist wichtig. So, ne? Und Jesus rief ein Kleinkind herbei. Und er stellte es ihnen in ihre Mitte. Da steht jetzt das Kind zentral von den Jüngern und Jesus. Und er sprach, wahrlich, ich sag euch, wenn ihr nicht umkehrt, das bedeutet Buße tun, das ist das gleiche Wort. Hier ist es mal auf Deutsch geschrieben, mit Umkehr. Auch wenn ihr nicht Buße tut und werdet wie die kleinen Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Oh, das ist hart. Und das ist demütigend. Dann stehen sie da und verstehen bestimmt nichts. Nun gucken sich das kleine Kind da an, ne, diese 2-3-Jährige oder was weiß ich, Einjährige, so und denken, wie, der ist größer als wir. Ne? So, und man muss darüber nachdenken, okay, was macht denn so ein Kleinkind aus? Ne, dass die ganze Zeit nur spielt und nichts tut? Nee. So, aber ein Kleinkind ist sein ganzes Leben, sein ganzes Denken, sein ganzes Handeln und Bewusstsein ist zentriert sich um die Eltern. Es ist total abhängig von den Eltern. Und das ist seiner Abhängigkeit auch bewusst und nutzt das auch gern aus. Ne? So, und Jesus sagt hier, wenn ihr groß sein wollt, dann müsst ihr die sein, die am zentralsten sich um Gott drehen. Ne? Er ist unser Vater. So, die Gemeinde ist unsere Mutter, sagt Jesus. Ne? So, dreht euch um Gott und ihr werdet Größe erlangen. Ne? Und das ist demütigend, so, weil wenn dein Leben sich nicht mehr um dich, sondern um was anderes dreht oder um jemanden anderen, dann räumst du demjenigen mehr Stellenwert ein. Ne? So. Völlige Abhängigkeit von Gott. Ne? Ein kleines Kind ist lernwillig. Ne? Das muss nicht dazu gezwungen werden, was zu lernen. Ne? Das muss auch nicht überzeugt werden, was zu lernen. Kleine Kinder lernen einfach. Das ist ihr das, was ihnen am meisten Spaß macht. Ne? Die sehen da ein Knisterpapier, ne, und müssen sofort dahin und die knistern den ganzen Tag mit diesem einen Knisterpapier. Sind total fasziniert, was dieses Geräusch, das da entsteht, wenn ich das berühre. Ne? Oder wie das aussieht, oder wie das riecht, oder wie das schmeckt. Ne? Oder wie das liegt, oder wie das, was weiß ich. Ne? Sie lernen die ganze Zeit. Ja, und das macht halt auch ein Jünger Jesu aus, ne? So dass man gar nicht gezwungen werden muss oder sich überreden muss, sondern dass man einfach so ein inneres, so eine Heißhunger hat, einfach Gott zu erkunden und zu erforschen. Ne? Und selbst wenn er dir nur was ganz Kleines zeigt, so, und dann drehst du das und wendest das und kostest es und hörst es und schmeckst es und versuchst es anzuwenden und denkst drüber nach. Ne? So. Dein Herz muss freudig sein, den kennenzulernen, der dich gemacht hat. Ne? So. Und so ein kleines Kind hat einen ganz besonderen Glauben, weil es glaubt einfach alles. Es glaubt alles, was man ihm sagt. So, und wir Erwachsenen, wir gehen intellektuell an Sachen ran. So, Kinder glauben alles, sogar unsere Lügen. Wenn ich meinen Kindern gesagt hätte, der Weihnachtsmann, der kommt wirklich, dann würden sie auf den Weihnachtsmann warten. Als Kleinkind, irgendwann kommst du aus dem Alter raus, aber als Kleinkind, so, stellst du das nie in Frage. Warum auch? Ne? Hast ja gehört, dass der Weihnachtsmann kommt. Ne? So, oder Osterhase und die Eier malt. Ne? In seiner Eiermalfabrik. So, ne? Und ich meine, wir Erwachsenen, wir hören das und wir denken, na okay, warte mal. Also der Osterhase malt die Eier an. Gut. Wie soll denn das überhaupt gehen? Der hat doch überhaupt keine Hände. Wie soll er denn überhaupt den Pinsel halten? So, der braucht doch super viele Angestellte. Ne? Wie soll er denn den Korb tragen? Wo erstmal muss er den Korb herstellen. Ne? Und wie kriegt er denn die Eier und so weiter? Ne? Wir fangen an, alles zu zerfetzen. Wir müssen es und wollen es verstehen, bevor wir einen Glaubensschritt tun. Ne? So, und Jesus sagt, nee, alles, was ihr von mir hört, alles, was ich euch sag, was ich euch gebe, so, das dürft ihr nicht in Frage stellen. So, ne? Es gehört Vertrauen dazu. Und das ist unerlässlich, um zu glauben. Vertrauen zu demjenigen, der einem sagt, was man glauben soll. Ne? Und die Kleinkinder, die vertrauen ihren Eltern. Ne? Und Jesus sagt dir, meine Jünger, die wissen, wer ich bin. Ne? Und wenn du groß sein willst im Reich, so, ne, wenn du was zu sagen haben willst, so, dann musst du natürlich der sein, der seinem Herrn auch am meisten vertraut. Ne? Wir haben Jesus gesehen. Er hat vertraut. So, er hat seinem Vater vertraut, er hat nach seinem Willen gefragt, er hat immer zentriert gelebt um Gott, den Schöpfer. Ne? So, und in seiner Demut, sich selbst, obwohl er ist, wer er ist, sich selbst trotzdem nochmal unter dem Willen des Vaters zu stellen, ne? So, das ist das, was jemand ausmacht, was Größe ausmacht im Reich der Himmel. Ne? So. Kleine Kinder sind echt. Irgendwann lernen wir Masken aufzusetzen, uns so zu bewegen in bestimmten Gruppen, dass wir nicht groß auffallen oder positiv auffallen um diese Gruppe. Ne? So, wir lernen zu verstellen, wir lernen, dass man nicht alles sagen sollte, was man glaubt, ne? Weil es vielleicht verletzt oder Minuspunkte bringt. Ne? Oder weil man Angst hat, weil man sich selbst schützen will. Ne? Man hat diese Mauern und diese Masken, die eigentlich das verbergen, was man eigentlich ist. und denkt und glaubt oder fühlt. Aber kleine Kinder können das noch nicht. Die haben das noch nicht gelernt. Die sind einfach so, wie sie sind. Und wenn sie schlechte Laune haben, haben sie schlechte. Und wenn sie gute Laune haben, haben sie gute. Wenn sie was gut finden, sagen sie es dir. Und wenn sie was schlecht finden, sagen sie es auch. Wenn sie was wollen, dann zeigen sie das mit aller Macht. Und wenn sie was nicht wollen, auch. Und sie sind auch untereinander echt. So, meine Kinder ab bis zu einem bestimmten Punkt, die sind einfach so, wie sie gerade sind und denken und fühlen, so sind sie zueinander. Da ist keiner größer, da ist keiner wichtiger. Die kleinen Kinder gucken die Person nicht an. Wir Großen tun das, aber Kleinkinder tun das nicht. Und du merkst das so. Und die spielen mit jedem, ob er eine Brille trägt oder nicht, ob er fett ist oder nicht, ob er doof ist oder nicht, ob er dumm ist oder nicht, ob er schön ist oder cool, ne? Solche Sachen gibt es überhaupt nicht bei Kleinkindern in ihrer Denkweise. So Kleinkinder spielen einfach mit jedem auf gleiche Weise. Natürlich mögen manche Kinder andere mehr, ne, oder weniger oder kommen mit dem Charakter besser klar und so weiter, ist ja klar, aber das fängt erst später an, dass es dann Gruppierungen gibt. Ne? Bei Kleinkindern, die steckst du alle zusammen, das ist eine Gruppe. Natürlich gibt es da Mini-Gruppierungen, ist ganz logisch, ne, Freundschaften und so, aber nicht, weil man die Person ansieht, sondern einfach, weil es sich so ergibt. Ne? Wir Menschen, wir sind anders. Wir haben unsere eigenen Schubladen, unser eigenes, finde ich gut oder nicht, wir haben uns schon Gedanken gemacht. Ne? Passt zu mir oder nicht. Wenn du im Reich Gottes groß sein willst, dann darfst du nicht auf die Person sehen, sondern du musst jeden gleich achten, gleichwertig achten. Kleinkinder sind ehrlich. Sie denken nicht groß drüber nach, was sie sagen, sondern sie sagen das, was sie denken. Mama, guck mal, die ist aber fett. Ne? Das kannst du doch nicht sagen, Schatz. Ne? Warum? Ne? Hatte ich schon oft die Diskussion mit meinen Kindern. Die sagen, was sie denken. Ne? Die sagen dir auch, wenn du irgendwie Schwachsinn erzählst oder lügst als Erwachsener oder was falsch machst, die sagen dir das sofort. Ne? Meine Kinder sind der beste Spiegel, um mir zu zeigen, wann ich sündige und wann nicht. Die wissen das genauer. Ne? Gott hat es in unseren Herzen geschrieben, ob wir glauben oder nicht. Ne? Und wenn ich was falsch sage oder wenn mir irgendein Wort rüberrutscht, wo du Wort sagst, das sagt man nicht. Ne? So wie Kaka, nur Kacke. Ne? Das sagen wir bei uns zu Hause nicht. Und wenn mir das mal aus dem Mund kommt, ne, dann sind es meine Kinder, die mich ermahnen. Ne? Der Papa, das sagt man nicht, das ist ein böses Wort. Ne? Und Jesus sagt so, wenn du groß sein willst im Reich der Himmel, in meinem Reich, dann musst du zu dem stehen, was die Wahrheit sagt. Und musst du auch laut dazu stehen. Und darfst dich nicht für die Wahrheit schämen. Ne? Sondern du musst die Dunkelheit aufdecken. Kleinstkinder vertrauen ihren Eltern. Kleine Kinder machen sich keine Sorgen, ob sie was zum Anziehen oder zum Essen kriegen. Ne? Sehen wir jetzt ab von denen, die einfach seelisch kaputt gemacht wurden, ne? Sondern von Kleinkindern einfach, die normal aufwachsen. Ne? Obwohl, das heute, was ist schon normal? Ne? Aber die vertrauen automatisch ihren Eltern. Die wissen einfach, sie werden alles, was so. Sie machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, verschwenden überhaupt keine Zeit, weil es ja so viel zu entdecken gibt. Ne? Nicht ein Gedanke geht darüber, verloren, ob ich das kriege, um heute satt zu werden oder so. Ne? Sondern alles, was die Grundversorgung betrifft, ne, das erwarten sie nicht, sondern sie gehen einfach davon aus, automatisch, dass das da sein wird, immer. Jesus sagt so, du musst mir vertrauen, dass ich dir Sorgen und dir nicht Sorgen machen um die Dinge der Welt. Warum machst du dir denn so viele Sorgen? Warum legst du dir denn so viele Lasten auf? Wenn du mein Jünger bist, dann folge du mir nach. Werf mir das drauf. Lass mir da die Sorgen drüber, okay? Ich werde mich dann kümmern. Weil ich möchte nicht, dass du dich um Sinnlosigkeiten beschäftigst und drehst. Ich möchte nicht, dass du mit der falschen Sache belastet bist. Die Dinge, die du brauchst, da musst du dir überhaupt keine Gedanken mehr machen. Ich will, dass du dir deine Zeit und Leidenschaft und Gedanken über die wichtigen Dinge, die ich dir gebe, so machst. So. Dass du die richtige Last trägst, die dich nicht kaputt macht, die dir nicht zu schwer ist, die ich bemessen habe, für dich persönlich. Jetzt kommt hier und stellt dieses Kleinkind hin.
Baka,
Ne? Und sagt so, hier, der ist größer. Das, was dieses Kind kann, das müsst ihr erst noch lernen. Oder wieder lernen. Ne? Und das ist demütigend. So. Und Gott sagt ja, den Stolzen, den demütige ich. Ne? So. Aber den Demütigen, so, den Demütigen, den gebe ich Gnade. Ne? So. Und ich meine, Jesus ist wie immer das perfekte Vorbild, so ein, auch in Sachen Demut. Ne? Philipper 2 ist eine wunderschöne Stelle, die haben wir irgendwann mal durchgenommen. Ja, ganz weit. In Philipper 2, Vers 5. Hier. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte, also demütigte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, obwohl er Gott war, und wurde wie die Menschen, wie seine Schöpfung. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Und er wurde gehorsam, gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Er ist der Größte im Reich der Himmel, ne? Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel, also die Engel und alle anderen geschaffenen Wesen dort, und auf Erden, also alles, was hier erschaffen ist, und unter der Erde, was auch immer da kriecht und kreucht. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Ja. Obwohl er Gott war, hat er sich selbst gedemütigt. Warum? Aus einem Grund nur, aus Liebe. Sind Vers 6, wer aber also Matthäus, wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben. Also jetzt geht's nicht mehr um die kleinen Kinder dort, dieses kleine Kind, das da stand, sondern jetzt geht's um die Gläubigen. Ne? So, wir, die wir zum Glauben kommen, werden wiedergeboren und sind eine neue Schöpfung. Sind Kinder, wie Paulus sagt. Ne? So Babys, die Milch brauchen und dann werden sie größer und dann kriegen sie auch mal Fleisch. Yippie, ne? Wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt wurde. Das nächste, was Jesus jetzt hier sagt, so, in der Gemeinschaft, in unserem, in seinem Leib, in uns als Gemeinde, damit meine ich jetzt nicht Calvary Chapel Görlitz, sondern weltweit seine Gemeinde, ne, sein Leib, so, er sagt hier, wenn ihr nur einen von diesen kleinen von den Kleinsten unter euch, ne, so irgendwie einen Anstoß gibt zur Sünde, dann ist es besser für euch zu sterben. Körperlich zu sterben. Ne, so. Und das ist was ziemlich Krasses, was ihr sagt. So, aber lesen wir mal weiter. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch denen der Anstoß zur Sünde kommt. Wir sind selbst verantwortlich. Was denn? Oh, bin zu weit. Na gut. Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Sorry. Ich bin überzeugt, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter, solange wie sie sich noch nicht selbst entscheiden können für oder gegen Gott, weil sie einfach noch nicht so weit sind zu verstehen, errettet sind. Aber das muss jeder für sich selbst klar machen. Ich mache das nicht als Dogma, so wo ich sage, so, so ist es. Und jeder, der was anderes sagt, ist falsch. Ne? So. Aber ihr seid ja auch so ein Kind und sagt ja auch so ein, ne, dass wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im rechten Himmel. Und an anderer Stelle sagt er, das, da kommen wir nächste Woche, glaube ich, zu. Oder so. Nee, Vers 19, Matthäus, Vers 13. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie legte und bete. Und die Jünger aber tadelten sie. Mach, was willst du mit den Kindern heuer? Ab hier. So, ne? So, aber Jesus sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und nachdem er ihnen die Hände aufgelegt hatte, da zog er von dort weg. Ne? So, würde auch sonst keinen Sinn machen. Ne? So, wenn ein Mensch sich nicht entscheiden kann, nicht die Möglichkeit hat und bekommt, sich für das Lamm zu entscheiden, dann ist es ja automatisch schon verloren. Ne? So, aber ich werde mich da jetzt auch nicht streiten. Aber das geht natürlich hier auch nicht nur um die Kinder, sondern es geht halt hier auch um dieses geistliche Bild, wo er jetzt als nächstes drauf geht, um die Kleinen, ne? Sondern auf die Wiedergeborenen, die an ihn glauben. Und das ist das Nächste, was er seinen Jüngern hier beibringen soll. Ihr müsst demütig zueinander sein, ne? Und das heißt doch, dass ihr euch nicht groß macht untereinander, sondern wir müssen lernen, uns nicht in unsere Schwachheit zu sehen und in unsere Menschlichkeit und auch nicht in unsere Reife und Geistlichen, ne? Oder was auch immer, Talenten oder Hingabe, so, sondern wir müssen lernen, zu sehen, dass jeder von uns da Jesus drin wohnt, der gleiche Jesus. Das ist kein anderer Jesus, ein schwächelnder Jesus und da ein starker Jesus, ne? Oder ein schwächelnder Heiliger Geist und da ist ein starker Heiliger Geist, ne? Da ist nur ein bisschen Heiliger Geist und da ist mehr Heiliger Geist. So, die gleiche Person wohnt in uns allen. Und wenn ich euch annehme, dann nehme ich Jesus an. Wenn ich euch diene, dann diene ich Jesus. So, auch wenn ich euch verachte wegen irgendwas, was mir nicht so passt, dann verachte ich Jesus. Weil er hat so viel bezahlt und so viel gegeben, dass er euch besitzen kann. So. Jesus sagt ja, nehmt einander an, dann nehmt ihr mich auf. Ne? Nimmst du deinen Bruder oder deine Schwester auf, dann nimmst du mich auf. Lehnst du deinen Bruder oder deine Schwester ab, dann lehnst du mich ab. Ne? Und das ist jetzt, was ich will. So. Ne? Also geht er dann weiter und sagt, also gib keinen von deinem Bruder oder deiner Schwester einen Anstoß zur Sünde. Es gibt verschiedene Arten, wie man jemanden Anstoß sein kann zur Sünde. Ne? So. Ich könnte sein, indem ich zum Beispiel das letzte, was wir hatten im 1. Korinther, ne? So, dass ich frei bin von manchen Sachen und das machen kann, ohne dass es mich von Gott entfernt. Aber wenn Paulus sagt so, und das ist das Schlimmste überhaupt, wenn ich meine Freiheit nehme und so auf jemanden drauflegen möchte, ne? So, der diese Freiheit nicht bekommen hat, weil es ihn von Gott wegbringen kann. Und sage, du bist aber frei, also musst du das machen oder nicht machen. Und derjenige macht es dann, aber mit schlechtem Gewissen. Dann ist es für den Sünde und der sündigt. Und Paulus sagt, ja, schlimmer als der, dem Sünd, der sündigt, ne, geht es dem, der ihm Anstoß war, zu sündigen. Ne? So, also ist das Urteil für mich dann schlimmer als für den, der sündigt. So, obwohl ich die Wahrheit gesagt habe. Also muss ich aufpassen, wie ich meine Überzeugung und meine Grenzen zu meinen Brüdern und Schwestern bringe. Ich muss akzeptieren, dass der Heilige Geist zu jedem gleichermaßen redet. Und oft ist es so, dass wir halt vielleicht unbewusst oder ungewollt, aber irgendwie so die Meinung haben in manchen Bereichen, dass wir richtiger sind. Dass Gott in dem Bereich schon mehr geredet hat. Ne? Dabei vergessen wir aber, dass der Heilige Geist ja unser Lehrer ist, für jeden. Egal wie klein oder groß er ist. Und es ist doch klar, ich kann doch mein Kind, das 2 Jahre ist, nicht das Rechnen beibringen, nur weil ich das Timo auch beibringe. Und genauso ist, geht Gott mit uns um. So ein, jemand, der älter ist im Glauben, dem bringt er tiefere Dinge bei und erwartet auch mehr Verständnis für tiefere Dinge, ne? Und Umsetzungsmöglichkeiten, so ein, als jemand, der gerade zum Glauben gekommen ist. Ne? Wir Menschen, wir sind halt so, weil wir sehen dieses Alter nicht, wir sehen nur oft Menschen. So. Ich kann auch jemand zur Sünde führen, einen Bruder oder eine Schwester, wenn ich einen schlechten Lebenswandel habe. So, wenn ich offenkundig in Sünde lebe und kein schlechtes Gewissen habe oder jedenfalls nicht zeigen will, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, ne? Weil ich damit andere anreizen kann, genau den gleichen Weg zu gehen. So, ich kann jemand zu Anstoß zur Sünde sein, indem ich schweige. Ne? Wie kommt man zum Gottesdienst zum Beispiel? Komme ich hier rein, mal gucken, was Gott heute für mich hat? Ne? Oder komme ich hier rein, Gott, mal gucken, was du heute durch mich geben willst, mein Bruder oder meine Schwester? Komme ich rein, um mich satt zu fressen, oder komme ich rein, um auszuteilen? Ne? So, möchte ich hier benutzt werden und Gott dienen und ein Licht sein? Oder bin ich stumm? Ne? Und es geht nur um mich. Und bin selbstsüchtig. Ne? Ich meine, wir empfangen ja alle, auch wenn wir geben. Ne? So, die, die geben, die kriegen sogar noch mehr als die, die nur an sich denken, geistlich gesehen. Ne? Und das ist Sünde. Das ist Sünde, wenn ich ruhig bin und was nicht nutze, was mir eigentlich gegeben ist, um es zu nutzen, um es laut zu machen. Ne? Es gibt so viele Arten, ein Anstoß zur Sünde zu sein, waren so ein paar Beispiele. Ne? Wo Jesus sagt, ja, pass auf, wie du dich benimmst im Umgang mit deinen Geschwistern, wie du dich verhältst. Wir haben alle die gleiche Verantwortung zu tragen. Ne? Ist besser, wenn du dann nicht mehr auf der Welt bist und schon bei mir. Dann machst du weniger Schaden. Ne? Vers 8. Wenn aber deine Hand, das mit dem, ist besser mit dem Mühlstein, dass sich keiner mehr sieht, ne? So ein, musste ich auch mal zu einem Christen sagen, der zum Glauben gekommen ist. Er hat so in Sünde gelebt, ne, und war bei den falschen Leuten, aber nicht aus der richtigen Motivation heraus, sondern weil er einfach dieses Leben in der Welt so geliebt hat. So ein, aber er hat jedem von seinen Freunden erzählt, dass er wiedergeboren ist und Jesus und liebt und so weiter, ne, und zur Gemeinde geht und zu Gottesdiensten. Mit der Bong in der Hand, ne? Und der Frau im Arm. So. Und das war das einzigste Mal bis jetzt zum Glück, so, wo ich zu jemandem gehen musste und sagen musste, hey, bitte halt deinen Mund das, und sage niemandem, dass du dich Christ nennst. So. Weil so ist Jesus nicht. Und das ist auch nicht das, was die Leute mitbekommen sollen. So, ne? So, das ist nicht Jesus. So. Es ist besser, wenn wir verschwinden, als dass wir ein falsches Zeugnis geben. Vers 8. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm und verstümmelt ins Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Ja, und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus, wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben hineingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Auf die Gemeinde bezogen, auf seinen Leib, ne? Lehrt dann Paulus auch, ne? Wir sind die Glieder von Jesu. Ne? Wir sind der Körper von Jesu. Er ist das Haupt, der Kopf. Und ist ein Teil krank und funktioniert nicht, dann ist es besser, dieses Teil rauszunehmen und weg abzuschneiden. Ne? So, als dass der ganze Körper so in Sünde fällt und sich von Jesus abwendet. Ne? So. Aber genauso ist es auch für uns persönlich natürlich. Ne? Ich meine, Ich weiß, dass es nichts bringt, die Sachen, die mich zur Sünde verleiten, einfach rauszuschmeißen. Zum Beispiel, ich bin so ein Spielematz. Ne? Ich spiele einfach sehr gerne. Ich bin Mann. Aber ich bin ein begabter Mann, so mit verschiedenen. Ich habe so viele Interessen und Hobbys, ich könnte den ganzen Tag spielen und wäre glücklich. Ne? So ein, kann mich wirklich den ganzen Tag selbst beschäftigen. Ne? So ein, und das ist was Schönes, aber es ist auch mein Problem. Ne? So, ist meine Stärke und gleichzeitig meine Schwäche. So, ne, von daher ist da zum Beispiel eine App, eine Software, ne, so, die mich fasziniert, wo ich spiele. Ne, so dann nimmt mich das wirklich ein und ich denke die ganze Zeit nur drüber nach. Ne. So, aber das darf es nicht, weil ich will ja nicht darüber nachdenken, sondern nur über das, worum es wirklich gerade geht in meinem Leben, ne? In meiner Aufgabe. Also ist es besser, diese App zu löschen. Ne? Damit ich frei bin wieder und denken kann über das, warum es, was wirklich wichtig ist. Ne? Sachen, die mir zu viel Spaß machen, die schmeiße ich dann meistens raus. Wenn ich soweit bin. Ne? Und dann geht es mir wieder gut. Ich muss immer aufpassen. Aber ich weiß, dass es mir nicht hilft, weil diese App habe ich schon ein paar Mal gelöscht. Also allein mir was auszureißen und es wegzuwerfen von mir aus meinem Leben raus hilft nicht. Weil mein Herz ist das gleiche, mit dem gleichen Verlangen. Ne? Aber trotzdem ist es weise, sich zu lösen erstmal davon. Ne? Und wenn ein Mensch in deinem Leben ist, der dich zur Sünde führt, der dich auf falsche Gedanken bringt, ne? Auch wenn es ein Freund ist, auch wenn du noch so lieb hast, ist es weiser, sich von diesem Menschen zu trennen. So, wenn er dich wegführt von Jesus, als bei ihm zu bleiben. Ja, auch wenn es hart ist. So, ja. Trotzdem muss man wissen, dass das allein nicht reicht. Sondern, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, das braucht man noch dazu. Wir müssen umkehren. Kehre um. Ja. Wir müssen unsere Herzen dann Gott zuwenden und das, was wir gerade ihm gegeben haben, das muss er füllen mit was anderem. Dass dieser Platz wieder voll ist. Ne? Mit was Gutem, mit was, was Frucht bringt. So was gute Frucht bringt. Also, sich zu lösen ist wichtig und eine Entscheidung zu machen und es Gott zu geben, wenn man merkt, so, oder er es einem zeigt, so ein, hey, das nimmt dich einfach gerade weg von allem. Ne? Besonders von mir. Dann ist es gut, es zu geben, aber gleichzeitig muss man die andere Hand auch mit ausstrecken und sagen, oh, dann gib mir was zurück, so dass diese Leere in mir jetzt erstmal gefüllt ist und ich das andere nicht mehr vermisse oder brauche. Ne? Du musst es ersetzen. Es verändert und es macht frei. Ne? Jesus hat gesagt, der das Leben behalten will, und das Leben ist ja nicht nur zu existieren. Ne? Das, was er damit meint, ist ja nicht dieses ewige Leben mit Gott, sondern das Leben, was er meint, ist das, was wir wollen, wonach wir uns sehen, was wir uns wünschen, was wir verwirklichen wollen, unsere Privilegien, auch unsere Rechte und was weiß ich, ne? Unsere Überzeugung. Wer festhält an dem, was er hat, so der wird alles verlieren im Endeffekt. Ne? Das kommt ins Feuer und pff, nichts ist da. Er sagt aber, wer sein Leben aufgibt um meinetwillen, das heißt nicht, dass ich jetzt alles wegschmeiße, was mich ausmacht, oder was ich mir gerne erträume oder wünsche, ne? Sondern wenn er in mein Leben spricht und eine Sache anspricht, so, dann soll ich diesen Punkt, den er gerade anspricht, aufgeben. Ne? Wenn ich das aufgebe, mein Leben, dann werde ich Leben empfangen. Ne? Dann wird er das wegnehmen und wird es ersetzen mit was, mit wirklichem Leben. Ne? Mit was, was ein Segen ist. Nicht nur für mich, sondern für alle. So. Vers 10, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Ne? Geht um Gläubige, ist klar. Denn ich sag euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Jesus sagt so in Gottes Wort, die Engel machen eine Party, die machen wirklich ein Fest. Wenn nur ein einzigster zum Glauben kommt, gibt es eine Party. Die sind nur am Party machen gerade. Ne? Weltweit jeden Tag Menschen zum Glauben kommen. Ne? So wichtig sind wir. So, die Engel sind eingesetzt als Diener und sie dienen Gott, aber sie dienen auch uns Menschen, sind uns unterstellt zum Teil, ne? Wenn Gott das will. So, ne? Und was Jesus hier sagt, ist, meine Kleinen, meine Kinder, so die, für die ich so viel bezahlt habe, denen, die ich nachgehe, denen, in denen ich arbeite, denen ich Gnade über Gnade gebe, weil ich Gnade um Gnade geben möchte, die, für die ich einen Plan gemacht habe, so, und dafür sorge, dass der Plan noch erfüllt wird, die, über die ich wache, meine Schäfchen, was unterstellst du dir zu sagen, dass es anders ist? Sogar die Engel passen auf mein Schäfchen auf. Und die stehen mit dem Vater. Also ist da Jesus, da sind die Engel und da ist der Vater. Und alle achten auf uns. So wichtig sind wir. Und so sicher ist es. Jesus sagt hier, das ist mein Besitz und mein Besitz, da bin ich eifersüchtig. Weil ich achte meinen Besitz. Verachte du nicht meinen Besitz. Seh zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Da ist dann für mich natürlich die Frage, okay, wen kann ich denn dann verachten? Und das ist wohl das gleiche Problem, was die Jünger hatten. Ich kann eigentlich Gott niemanden verachten, weil ich überhaupt nicht so tief sehen kann. So, und also liegt es ja an mir, da bleibt mir nur eins übrig, okay, wenn ich nicht verachten kann, ne, auch wenn ich manche Theologien und so, ne, und du kannst dann einschätzen und oh, der ist schwach, so, aber ich, wenn ich niemanden verachten kann, weil ich einfach nicht das Herz sehe, ne, dann bedeutet es ja für mich, okay, was bleibt mir da? Was soll ich denn dann machen mit meinen Brüdern und Schwestern? Ne, auch wenn sie mir nicht gefallen. Auch wenn sie nicht meinem geistlichen Standard entsprechen. Oder meiner theologischen Einsicht. So, aber wie soll ich denn umgehen? Was dann übrig? Was sagt denn Jesus dann? Da kann ich es ja echt nur lieben und akzeptieren und versuchen, ihm zu dienen. Mit der gleichen Hingabe, wie er sich mir hingibt und mir vergibt und mir dient. Stell mir vor, ich meine, die Engel gucken diesen Kleinen an, ne? Das ist ja kein Groß am Glauben. Die Engel gucken ihn an, der Vater guckt ihn an, Jesus guckt ihn an, ne? Alle Blicke sind auf diese Person gerichtet, so ein. Und der Heilige Geist im Drinnen guckt ihn an, ne? Und dann wenden sich ihre Blicke auf mich, wie ich daneben stehe und denjenigen verachte, ne? All das Schöne und all das Mächtige, was da gerade ist, will ich in dem Moment demjenigen wegsprechen, ne? Und auch das ist Sünde. Weil, oh, ich wurde schon so oft verletzt von Brüdern und Schwestern. Ich wurde als Christ mehr verletzt von Brüdern und Schwestern als von Nichtgläubigen. Obwohl ich so viel auf der Straße war, so viel Menschen erzählt habe und so viel auch ausgelacht wurde, aber die Verletzung kam nur von Geschwistern. Viele haben es gut gemeint, ne? Viele wollten mir damit helfen oder so, aber das sind Wunden, die tun einfach weh, ne? Und dann kannst du dir vorstellen, man fühlt sich da als Gerechter und als Großer in dem Moment, ne, wenn man jemanden verachtet. Aber Gott, der Vater und die Engel und Jesus und der Heilige Geist, ne? So, und die gucken uns an und denken dann, nee. Ne? Ich möchte nicht so sein. Ich möchte niemanden verachten. Ich möchte lieber lieben und Gott vertrauen, dass er richtet. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Da sagt Jesus, doch, das, was ich verachte, das ist der Grund, warum er überhaupt den weiten Weg macht vom Himmel auf die Welt. Das, was ich sage, unrein, das ist genau die Sache und die Menschen, so, zu denen Jesus hingeht und warum er alles gemacht hat. So. Da, wo ich mich absperre und sage, da werde ich Gottes Liebe nicht machen und da werde ich auch nicht dienen und da werde ich mich auch nicht hingeben, das ist doch aber genau, ich verwehre mich dann Jesus. Weil das ist doch der Wille Gottes, das Verlorene zu sammeln. Ne? Und ich muss ein Herz kriegen für das Verlorene. Und das habe ich nicht. Das geht nur, wenn ich zu Jesus komme und ihm mein Leben gebe und meine Ansichten und sage, mir zersetze es mit deinem. Damit ich Verlorenes mal erkenne. Damit ich durch die Welt hier gehe und wirklich auch sehe, dass es verloren ist. So. Aber dass da jemand ist, der sich danach ausstreckt, uns zu retten. Und dass ich dann Teil mit dem bin. Ne? So. Vers 12. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich nur ein einziges davon, lässt er nicht die 99 auf dem Berg und geht und sucht das Verirrte? Und hier geht es um die Gemeinde. Ne? Und er sagt, wenn ich 100 Schafe habe und da ist eins und das verirrt sich, ne, dann habe ich schon Gemeinden erlebt, die dieses eine Schaf, das rausgeschmissen haben, aus Recht, ne, und auch in Gott, aber das verirrt da rumlatschen lassen, ne, und sagen, okay, abgeschrieben. Ne, uns muss klar sein, dass Jesus diesen Sünder nachgeht. Jesus diesen schwachen Schaf, das wir vielleicht verachten, dass er mich stehen lässt, obwohl ich stärker bin, um diesen Schwachen dann nachzulaufen. Dass dieses Schaf in dem Moment viel wichtiger ist als ich, weil ich bin sicher. Weißt du, und das muss auch unser Herz sein. So. Sehen wir jemanden in Not, sehen wir einen Bruder, eine Schwester, der einfach gerade keine geistliche Perspektive hat, die sich gerade selbst verletzt oder andere. Ne? Vielleicht weil sie in Sünde lebt oder er so ein oder Gott nicht sucht oder zu viel mit der Welt beschäftigt ist. Ne? Dann heißt es für uns nicht, dass wir dann sagen, okay, Strich, das hat sich erstmal erledigt, sondern das bedeutet dann, dass wir gerade diese Person nachgehen und einfach versuchen zu erbauen und wieder zurückzukommen. Weil Jesus ist ja auch in uns. Und Jesus benutzt uns, um Schafe nachzugehen. Seine Schafe zu füttern. Sonst gibt es keine Prediger. Jesus benutzt uns, um seine Schafe mit seinen Schafen hörbar zu reden. Deswegen ist der Geist ja in uns, weil er uns benutzt als Sprachrohr, als physische Hand, ne? Als physisches Ohr, das hört und das alles laut und verständlich wiedergibt. In der Sprache, wie es derjenige, der gerade schwach ist, versteht. Oder noch Jesus gar nicht kennt. Und wenn ich mich verwehre und wenn ich stumm bleibe und wenn ich auf all das verzichte, dann diene ich somit Jesus nicht. Und verwehre Jesus damit das Recht, sein Besitz, mich zu benutzen. Und Gott macht seinen Plan trotzdem. Selbst wenn ich der bin, der mit dem Mühlstein jetzt gerade irgendwo liegt und keiner sieht und hört nicht mehr, ne, benutzt Jesus jemand anderen von uns. Ne? Es geht ja nicht um mich, zum Glück. Ist ja nicht von einem Einzelnen abhängig, aber Jesus will mich ja benutzen und dich. Ne? Aber dazu muss man halt bereit sein. Jesus sagt, willst du der Größte im Reich sein? Dann musst du erstmal wollen und fähig sein, umkehren zu mir, erstmal den Willen überhaupt haben, benutzt werden zu wollen, als Werkzeug. Ich kann dich nicht benutzen, solange du festhältst an dir. Ja. Weil du lässt dich nicht steuern. Du bist hart, verklemmt. Ich gehe diesem einen Schaf nach, weil ich weiß, wie wertvoll das für mich ist. Und wenn Vers 13. Es geschieht, dass er es findet. Oh, wahrlich, ich sag euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. Dieses eine Schaf, das sündigt und abhaut in der Welt und Gott vergisst, ne, einfach aus seiner Herde rausspringt, bla bla bla, und ich mache jetzt meinen Weg. Und hartherzig ist, ne, und einfach ohne Jesus, ne, sein möchte, eine Zeit lang. Und manchmal sind es doch auch nur Momente, oder? Es geht ja hier nicht immer nur um Jahre oder Wochen, sondern manchmal ist es eine falsche Entscheidung, die ich treffe und in dem Moment haue ich aus der Weide ab. Und der Heilige Geist kommt gleich sofort und bringt mich wieder zurück. Ne? Weißt du, wo Jesus sagt, dieses Schaf, das er findet, das sich finden lässt von ihm und wieder zurückbringen lässt, das freut ihn mehr als die 99, die alles richtig machen. Und das ist doch was, wo man drüber nachdenken müsste, oder? Mir macht es Spaß, darüber mal nachzudenken, so dass er sich mehr freut über dieses eine, das wieder zurückkommt, dem er Gnade geben kann, als über den 99, die alles richtig machen. Gott geht es nicht darum, dass wir alles richtig machen, weil wir es ja eh nicht können. Sondern dass wir ein Herz kriegen und uns wünschen, dass keins verloren geht, sondern dass gesammelt wird, dass beschützt wird. Er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. Vers 14. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Gott, der Schöpfer, der Vater, sein Wille ist, und wenn er was will, dann wird es umgesetzt. Egal wie unmöglich uns erscheint, er lässt nicht zu, dass eins von denen, die errettet sind und in Jesus seiner Herde sind, wieder verloren geht. Und ja, es gibt welche, die kommen in die Gemeinde, die sehen gut aus, das sieht nach Frucht aus und so weiter. Ne? Aber Paulus sagt zu denen, die die Gemeinde wieder verlassen, ne, und entweder Sekten gründen oder einfach wieder ohne Gott leben, die waren nie von uns. Das waren nie diese Schafe. Ne? Aber seine Schafe, die wirklich von neuem geboren sind, und wenn Gott das nur einmal zu dir gesagt hat, dann reicht das, um für dich zu wissen, ich bin wirklich in seiner Hand. Und ich brauche mich nicht mehr zu fürchten. Weil mein Vater, sein Wille ist, mich zu behalten. Er hat mich schon erkauft und er wird mich nicht mehr loslassen. Und selbst wenn ich so verrückt bin und so im Fleisch gerate, dass ich mich umkehre von meinem Gott wieder, ne, er wird mich zurückbringen. Ne, er wird mir nachgehen. Und Gott geht uns nach. Und ich glaube, ich habe es nie anders erlebt. Ich kann natürlich aber auch nur von mir reden. Im Fleisch war ich schon mal. Ne? Ich habe auch schon mich falsch entschieden und bin mal in eine Richtung gegangen, wo ich wusste, so, das bringt mich nicht näher zu Gott. Ne? Das ist jetzt eine falsche Entscheidung, aber ich wollte es eigentlich. Aber da ich Gott liebe und von neuem geboren bin und der Geist in mir redet, ne, halte ich das nicht lange aus ohne ihn. Er braucht nur ruhig zu werden, das ist das Schlimmste überhaupt. Er braucht nur ruhig zu werden und nichts mehr zu sagen. Und es quält mich innerlich und es zerreißt mich. Und das andere Wort ist nicht mehr so wichtig. Denn, ne? Das Einzige, was mich noch interessiert, ist, wieder zurückzukommen, ihn zu hören. Ne? Jeder, der von neuem geboren ist, der ist schon neu. Das ist, du kannst gar nicht mehr ohne. Ja. Selbst wenn du so blöd bist und denkst so, ja, da gehe ich mal rüber. So. Schmeckt's Gras besser. Ne? Auf Dauer wirst du merken, oh, ich bin allein. Es Demut. Und ich brauche Demut, um auch zu akzeptieren, dass ich Gott brauche. Und dass ohne ihn ich schon weg wäre. Dass ich nicht stark bin, dass ich nicht so stark bin, dass ich von mir aus bei Gott bleiben könnte. Ich bin einfach ein Schaf. Ich fühle mich, weiß das, weil ich habe es oft genug jetzt erfahren. Ne? Ist jetzt auch nicht geistlich was Großes, das zu sagen, weil es ist einfach Realität. Wir wissen das. Ne? Aber es gehört wirklich Demut dazu, wirklich fest davon überzeugt zu sein und zu glauben, dass man ohne Gott wieder verloren geht. Ich brauche ihn, damit er, ohne ihn hätte ich die Herde schon lang verlassen. Weil, wie es hier gesagt hat, in Vers 7, wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde, denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, ne? Aber Gott wird richten. Und ich meine, diese Anstöße, die wir kriegen, diese Versuchungen, diese Anfechtungen, ne? Die brauchen wir, um gerade zu gehen, um überhaupt zu dem Punkt zu kommen, wo wir sagen, ich erhebe dich. Ne? Und jetzt mach du. Benutz mich. Red mit mir. Aber Gott wird auch richten. Und das beruhigt mich. Weil ich weiß, okay, ich stecke manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich stecke in Anfechtungen, aber ich brauche mich deswegen nicht verletzt fühlen. Auch nicht von Brüdern oder Schwestern, weil ich weiß, Gott wird sorgen. Und wir können sagen, selbst wenn unser Liebster uns was Böses tut, dann wird er schon zurechtgewiesen von Gott, aber Gott lässt das in dem Moment nur zu, weil er was Gutes für mich will. Wir brauchen nicht mehr sauer zu sein, nicht mehr bitter. Weil wir wissen, dass das alles dazu dient, dass wir ein Segen werden. Jesus, ich möchte dein Herz haben, deinen Blick. Und ich möchte in dir wachsen und abnehmen. Ich bin oft so erhaben, so viel zu groß, so viel zu stark, um benutzt zu werden von dir. Und das ich will ich nicht. Ich will benutzt werden von dir. Und ich möchte dich erleben. Ich möchte von dir lernen. Und ja. Und oft habe ich diese Hingabe nicht und finde diese Leidenschaft nicht in mir. Aber manchmal ist es dann einfach nur eine Entscheidung, die man tut, und die Leidenschaft und die Hingabe kommen wieder von allein. Und ja, ich will mich für dich entscheiden. Jeden Tag mein Kreuz auf mich nehmen. So, mich selbst sterben. Weil ich Leben empfangen will und weil ich reich werden will. Mit Reichtum, der nicht verrottet. Ich möchte lieben. Ich möchte annehmen und ich bitte dich, dass du mir hilfst, einfach zu lieben und anzunehmen. Jesus, bitte bleib laut und red. Ohne deine Stimme macht es keinen Sinn. Bitte weißt du recht, Herr. Auch in dem Bereich macht es keinen Sinn, nicht zurechtgewiesen zu werden, sondern zu wissen, dass man falsch läuft. Bitte ich, dass du, ja, dass du uns immer wieder korrigierst und immer wieder zu uns kommst und uns zurufst, kehr um zu mir. Bitte warne uns immer, unser Herz sich erhebt, so wie das mit den Jüngern. Und ja, ich danke dir für die Menschen, die du in unser Leben stellst, die uns demütigen. So, wo wir einfach erkennen, wow, das, die Liebe möchte ich auch haben. Obwohl derjenige oder diejenige einfach ja, viel jünger ist im Glauben oder weltlicher unserer Meinung nach. Ja, ich bitte dich, dass du, ja, dass du dich verherrlichst. Ja, wir wollen dich ehren. Bitte benutze uns, um zu sammeln. Aber ich weiß so, dass unser Herz da auch sich sorgen muss für die Verlorenen. Solange das nicht ist und wir uns nur um uns drehen, kannst du uns auch nicht benutzen. Ich bitte dich so, gib uns dein Herz und hilf uns loszulassen. Ja. Danke. Ich brauche Platz für andere. Amen.